Der Text für die heutige Predigt steht in Matthäus Kapitel 5. Wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Ansonsten könnt ihr alternativ auch am Bildschirm mitlesen. Ich lese aus Matthäus 5 die Verse 1 bis 14. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann, sie zu lehren. Er sagte: Glücklich die, die wissen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich die mit Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, denn Gott macht sie satt. Glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Friedensschaffenden, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Denn genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Amen.
Danke, Maike. Was erkennt ihr auf diesem Bild? Ein Boot, nicht zu klein. Es hat Gegenwind, aber das Segel ist richtig gut gesetzt. Es ist noch nicht am Ziel. Das alles ist ein Aspekt, einer unseres Christenlebens. Auch der Gegenwind ist nur einer. Heute schließen wir unsere Predigtserie ab. Wenn du heute wegen der Kindersegnung oder aus sonstigen Gründen das allererste Mal hier bist, vielleicht machst du Urlaub in der Pfalz, dann ist die gute Nachricht, du brauchst kein Vorwissen. Es gibt ein Aber, das lautet, unser Thema ist schon herausfordernd. Ich lade ein, wirklich zu hören, alles abzulegen, so wie wir das vorhin vor Gott gebracht haben. Unser Thema, Jüngerschaft. Wie werden, wozu wir gemacht sind? Ich habe für heute drei Teile, nicht alle gleichermaßen lang. Zunächst Impulse zur Bergpredigt, dem Manifest der Jünger Jesu. Und dann der Hauptteil, wie werden wir zu dem, wozu wir gemacht sind? Was ist dein und mein Beitrag? Und dann, wie werden, wozu wir gemacht sind? Was ist der Beitrag der Erlebgemeinde? Der verlesene Text aus Gottes Wort ist der Beginn der berühmtesten aller Predigten, die je gehalten wurden, der sogenannten Bergpredigt. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg und setzte sich wie ein Rabbi. Da versammelten sich seine Jünger zu ihm und er begann sie zu lehren und sagte, glückselig sind die. Glückselig sind die. Glückselig sind die. Achtmal. Bergpredigt, weil es auf einem Hügel war, in der Nähe des Sees Genezareth, den See gibt es heute noch, der See allein ist eine Reise nach Israel wert. Dann heißt es, seine Jünger versammelten sich um ihn und er lehrte sie. Wen lehrte Jesus? Wen? Seine Jünger. Die Bergpredigt ist tatsächlich für die Nachfolger Jesu. Johannes Köhler hat in der ersten Predigt zum Thema Jüngerschaft das Wort Jünger für die damalige Zeit für uns erklärt. Ein Jünger ist jemand, der einem Meister nachfolgt. Jemand, der mit dem Meister gelebt hat, weil er werden wollte wie der Meister. Das ist übrigens bis ins späte Mittelalter auch der Fall gewesen, dass Musiker mit dem Meister gelebt haben. Dass Bildhauer, Maler sich einen Meister gesucht haben und bei ihm gelebt haben. Ein Rabbi war ein Gelehrter und einer, der die Tora, er konnte sie auswendig, er lehrte die Schriften und er legte sie aus. Und er war in seinem Charakter ein Vorbild für die Schüler. Ein Rabbi hatte Autorität, er hatte Ausstrahlung. Und seine Jünger sollten, aber sie wollten es auch, sie wollten werden wie er. Ein Professor ist ein besseres Wort für unsere heutige Zeit. Dennis hat in seiner zweiten Predigt von Markus 3, Vers 14 ausgehend gezeigt, wie wichtig die Gegenwart Jesu in unserem Leben ist, dass wir bei ihm sind. Markus 3, Vers 14, Jesus wählte 12 junge Männer aus, die er ständig um sich haben und er später aussenden wollte. Der Prozess des Werdens ist so wichtig. Bei Gott kommt das Sein immer vor dem Tun. Das Werden ist wichtiger als das Handeln. Und auch die Bergpredigt hat dieses Werden zum Inhalt. Wie keine andere Predigt zielen knappe 111 Verse, nur 111, auf dieses Werden wie Jesus hin. Maike würde das in 18 Minuten lesen für uns. 18 Minuten. Vorlesen. Und wenn du es alleine liest, bist du in 15 Minuten durch. Wir haben sicher ein Exzerpt dieser Predigt, die Jesus gehalten hat. Ein fantastisches Exzerpt. John Stott kommentiert, die Bergpredigt ist vermutlich der bekannteste Teil der Lehren Jesu, aber auch der am wenigsten Verstandene und sicher der am wenigsten Befolgte. Aber warum? Wieso? Nun, zunächst haben die meisten Menschen den Eindruck, das kann doch kein Mensch wirklich leben. Was denkst du? Ist die Bergpredigt praktikabel? Was, wenn ich frage, ist die Bergpredigt relevant? Ist sie bedeutsam für unsere Tage? Ich weiß nicht, welche Antwort du gibst. Aber was wäre, wenn ich frage, wäre es schön, wenn Menschen so eine Veränderung des Herzens erlebt haben und das ausleben? Wenn sie so leben würden, so wie? So großzügig, wie Jesus in der Bergpredigt nennt, weil sie wissen, was das Wichtigste, was das Wesentliche in einem Leben ist. So sorgenfrei, sehr schön, weil sie ihre Sorgen einem Größeren anbefehlen. Wäre es schön, wenn es weniger Verurteilung und mehr Gnade in unseren Beziehungen geben würde? Wäre es schön, wenn Männer die Frauen und die Mädels frei von Lust anschauen können? Wäre es schön, wenn weniger Ärger und mehr Vergebung in unseren, viel schneller Vergebung in unseren Ehen stattfinden würde? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Die Bergpredigt macht Sinn. Der Professor hat es tatsächlich so gemeint. Wenn wir ihn fragen würden, würde er sicherlich sagen, ja, das habe ich ganz genau so gemeint. Lies sie dir nochmal ganz gründlich durch. Das ist der Wille meines Vaters. Das ist das Wesen geistlicher und emotionaler Gesundheit. Es gibt nichts Besseres. Jesus würde sagen, die Bergpredigt ist das Manifest meiner Nachfolger. Man kann auch sagen, die Verfassung der Christen, wenn sie ihm nachfolgen. Aber Jesus würde auch einiges hinzufügen. Ich habe nur ganz wenige Dinge herausgepickt. Er würde hinzufügen und sagen, das ist Jüngerlehre. Ich möchte Sehnsucht in meinen Jüngern wecken, so zu werden. Aber bitte, erwartet nicht, dass Menschen ohne Bindung an Gott diese Bergpredigt ausleben. Sie werden scheitern, es geht nicht. Und bitte erwarte doch nicht, dass ein Land nach der Bergpredigt regiert wird. Er würde sagen, meine Worte sind praktikabel. Aber das muss langsam und geduldig eingeübt werden. Ihr gebt zu schnell auf. Ihr probiert es und dann vergesst ihr es wieder. Ihr bleibt nicht dran. Und dann würde er sagen, mit einem Schmunzeln, ich habe mir so Mühe gegeben, den Start dieser Predigt so zu wählen, dass er Sehnsucht weckt. Denn Sehnsucht gehört zu den stärksten Motivatoren in unserem Leben. Und eine Predigt sollte Sehnsucht wecken. Und lehren bedeutet nicht zunächst etwas eintrichtern, sondern dass das Herz aufgeht und sagt, das ist mein Traum. Und hin werde ich mich zu bewegen. Wir kommen zum zweiten Teil, werden, wozu wir gemacht sind. Was ist dein und mein Beitrag? Ich finde den Gedanken faszinierend. Denn da geht es um unsere tiefste Lebensbestimmung. Was denkst du, wozu bist du von Gott geschaffen, gewollt? Warum gibt es dich? Das ist eine Frage, die geht ins Philosophische und hat etwas mit Ewigkeit zu tun. Warum hat Gott uns geschaffen und berufen? Damit wir einmal sind wie er. Und durch die Rettung, durch die Erlösung, dafür steht das Kreuz, hat er uns passend gemacht. Passend für die Gegenwart Gottes. Er hat uns eine göttliche Natur gegeben. Ein neues Leben, ein Jünger Jesu ist eine Neuschöpfung. Eine Neuschöpfung Gottes. Kinder Gottes. Jünger Jesu sind zunächst Babys im Glauben. Wir haben heute die Kindersegnung gehabt. Sie werden wachsen, diese Kinder werden wachsen. Und wir sind Kinder Gottes und wir sollen ihm ähnlicher werden, in sein Wesen umgestaltet werden. Hast du Sehnsucht danach? Übrigens, das Thema ist in allen Briefen des Neuen Testamentes zu finden, eigentlich auf jeder Seite des Neuen Testamentes. Das ist keine Randbemerkung, Christus ähnlich zu werden. Es sind unterschiedliche Begriffe wie Heiligung, schwere Begriffe auch. Wachstum und so weiter. Was für Ziele, was für ein Reichtum in der Erlösung von Jesus. Und für alle, die das heute hören und sich der Rettung in Jesus nicht bewusst sind, die nicht wissen, werde ich die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Für sie ist der erste Satz aus der Bergpredigt fantastisch. Erkenn, dass du geistlich arm bist vor Gott. Dass du ihn brauchst, bettelarm. Und streck dich nach ihm aus. So ein Gottesdienst kann ein fantastischer Anfang dafür sein. Wo ist unser Beitrag, zu werden wie er? Dallas Willard sagt, Christus ähnlicher zu werden kann ohne intensives und zielgerichtetes Handeln unsererseits nicht gelingen. Das war schon in der ersten Predigt als Folie so da. Hier kommt unsere Verantwortung ins Spiel, dass diese tiefe Herzensveränderung stattfindet, dass sie gelingt, da müssen wir unseren Beitrag bringen. Wir lassen uns von Gott verändern. Wir setzen die Segel. Sein Geist, sein Wort verändern uns. Ich bin am Freitag, hatte ich eine längere Fahrt zu einem Leitungskreis und da habe ich Radio gehört. Und ich traute meinen Ohren nicht, vielleicht kennen einige das Lied, ich bin nicht so oft ein Radiohörer, es war vor den Nachrichten. Und dann kam das Lied, ich mag mich, ich mag mich, ich mag mich, ich mag mich. Ich habe dann gezählt, beim zweiten Refrain habe ich gezählt, 7-mal ich mag mich und dann... Ich mag mich nicht verändern. Wow. Ich mag mich nicht verändern. Warum? Erstens mal wahrscheinlich, weil ich mich mag, aber zweitens, weil es schwierig ist, sich zu verändern. Das ist so schmerzhaft. Da setzt der Gegenwind ein. gegen unsere Ich-Bezogenheit und unsere Selbstbezogenheit. Ich habe mich schon als Jugendlicher gefragt, aber wenn wir einmal sein werden wie Jesus, warum sich anstrengen? Clever, oder? Gute Frage. Nicht so gute Frage. Oder man darf sie stellen. Aber wir dürfen schon hier verändert werden in sein Wesen und zu seiner Ehre leben. Zu seiner Mitfeiern mit ihm und das an den Menschen etwas in uns sehen von so einer faszinierenden Schönheit. Und diesen Gott auch kennenlernen. Aber ja, es ist mühsam. Die Frage wurde gestellt, wer sitzt auf dem Thron des Herzens? Sind es deine Ansichten? Wir haben eine Folie dafür. Sind es deine Gefühle, deine Entscheidungen, deine Meinungen? Oder ist es das Wort Gottes? Ist es das Königreich Gottes, das Gottes Wille in deinem Leben entscheidet? Und seht, wenn wir uns auf den Weg machen, dann wird das langsam, langsam überlappt. Dass dein Wille und sein Wille zusammengehen. Dass deine Ansichten und seine Ansichten zusammengehen. Das ist das Ziel. Die Richtung soll stimmen in deinem Leben. Es muss nicht schnell gehen. Die Richtung ist entscheidend. Und das wird, dann wird das zu einer Einheit. Und Christus strahlt durch unser Leben. Und Menschen werden fragend. Freunde, Mitmenschen werden fragend. Der Professor sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid, hat Maike betont, ihr seid das Salz der Erde. Und Vers 16, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Viele von uns haben ein gebrochenes Verhältnis zu guten Werken. Warum? Weil wir nicht durch gute Werke gerettet sind. Stimmt doch, oder? Aber seht, wir sind nicht durch gute Werke gerettet, aber wir sind zu guten Werken gerettet. Wir sind für gute Werke gerettet. Dass wir sie tun, dass wir sie ausleben. Was für eine hohe Berufung. So stark hat Gott das gewünscht, dass er es in vielen Formen hat niederschreiben lassen. Ich habe nur eine gewählt. Ich hatte mehr, dann habe ich sie gestrichen, wegen Zeitmangel. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück oder Kunstwerk. Ein Poem ist das griechische Wort, so ein Gedicht. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Unser Leben. Konkret, unsere Blicke, unser Angesicht, unsere Worte, unsere Taten sind bedeutsam. Vergangenes Wochenende hatte ich ein längeres Gespräch mit einem feinen, begabten jungen Mann, knapp über 20. Er hat in der Freizeit den ersten Abend moderiert und das Thema war Familie und er hat ganz natürlicherweise und auf gute Weise zum Ausdruck gebracht, dass seine Eltern sich vor 2 Jahren scheiden ließen. Am nächsten Tag hatte ich das Gespräch mit ihm und ich habe gemerkt, er ist gezeichnet, hier sind Wunden. Ich habe ihn gefragt, hast du die Scheidung der Eltern aufgearbeitet? Er sagt, nein, ich weiß gar nicht wie. Dann frage ich, hat es Streit bei euch im Haus gegeben? Dann wird er still und sagt, wenn ich oben in meinem Zimmer war und entweder Vater oder Mutter reingekommen sind zur Türe und der andere Elternteil war schon da, konnte ich meine Uhr stellen, dass innerhalb von Sekunden Ärger, Streit, laut da war. Christen, kein Einzelfall. Aber wir fragen, gelingt Jüngerschaft überhaupt? Wir fragen, werden, wozu wir gemacht sind, ist das nicht nur ein schöner Traum? Ist es mehr als ein schöner Traum? John Maxwell, dieser Manager, der das Ohr vieler Leiter hat, der sagt, Kultur oder unsere Vision oder unsere Gewohnheiten verzehren unsere Vorsätze spätestens zum Mittagessen. Spätestens. Vorsätze sind viel, viel zu wenig. Ich versuche es jetzt mit einer Grafik und ich weiß, es gibt nichts Neues unter der Sonne und alles, ist schon gesagt und auch geschrieben worden und trotzdem probieren wir es. Es ist Montag. Die Reize, die auf den Harald oder auf Hans oder Hanne oder auf jedes humane Wesen einstürmen, sind enorm. Ein Missgeschick passiert. Kritik kommt und sie schneidet tief. Eine Krankheit, die nervt. Ausgrenzung von Freunden oder Kollegen, die dich frieren lassen. Beleidigungen, die stechen. Ungerechtigkeit, die brennt. Versuchung, die lockt. Und die Liste ist sehr, sehr lang. Und wir reagieren darauf. Zunächst, zuallererst innerlich, aber wahrscheinlich sehr, sehr schnell, je nachdem, was für ein Typ wir sind, auch äußerlich. Zunächst innerlich mit Ärger, mit Angst, mit Hass, Trauer, Ohnmacht, Scham. Es gibt so viele, es gibt eine riesige Palette von Gefühlen, die zuallererst hier im Herzen sind. Schwach oder sehr, sehr heftig. Und wenn es ganz normal läuft, so wie es immer läuft, folgen unsere Taten und unsere Worte diesen Gefühlen, dem, was in unserem Herzen ist. Das Innere macht sich immer den Weg nach außen, immer. Es sei denn, es wird gestoppt. Und oft, meistens, normalerweise, tun wir das, was wir immer getan haben. Das Naheliegendste. Ich gebrauche dafür das Wort Autopilot. Du bist im Autopilot-Modus. Es gibt sofort auf die innere Reaktion eine äußere Reaktion. Und die Frage ist, haben wir eine Chance? Haben wir eine Chance zu reagieren? Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater und ein KZ-Überlebender, der hat es auf großartige Weise so formuliert. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und jetzt? In unseren Reaktionen liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. In dem, wie wir reagieren, liegt die Entwicklung, das Werden und unsere Freiheit. Aber seht, so einfach ist das nicht. Genau da setzt der Gegenwind ein. Und deshalb ist das ein starker Kampf. Paulus beschreibt dann den ausführlich und er kulminiert in dem Schrei, wer wird mich erlösen von diesem Leib der Sünde und des Todes? Wer hilft mir in diesem Kampf? Zuallererst und ganz wichtig, stopp. Drück irgendwie eine Stopptaste. Und dann zu Jesus. Bei Jesus sein. Seine Nähe suchen. Seine Gegenwart. Es geht, wenn wir Sehnsucht nach ihm haben, auch im Alltag, auch am Montag, dann, wenn die Reize auf uns einstimmen, Sehnsucht nach ihm. Wenn er das große Verlangen unserer Seele ist, dann wird er zum Polarstern. Wir sind im Segelboot, das richtet aus. Der Polarstern gibt die Richtung an. Er wird zum Polarstern unseres innersten Seins werden. Und dann, wir sind Geistträger, wir kommen an diese Kraft des Geistes Gottes, an diesen Wind dran. Nicht den Gegenwind, sondern den anderen, der uns führt. Dieser Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Prudenz oder Besonnenheit, der Weisheit. Wir gehen auf die Herzensebene, das ist das Entscheidende. Unter die Oberfläche. Veränderung des Seins passiert nicht bei den Taten, nicht an der, sagen wir mal, Oberfläche, obwohl das wichtige Sachen sind, unsere Worte und unsere Taten. Aber das sind nur Früchte. Früchte eines Baumes, Früchte von dem, wie dieser Baum geartet ist, wie gesund er ist. Wir müssen auf die Herzensebene. Darum ist die wichtige Frage, was passiert auf Herzensebene? Welche Sehnsucht meines Herzens wurde nicht gestillt, als ich kritisiert wurde? Wo geht es um mein Reich? Und wir gehen den mühsam langen Weg zum Herzen. Das ist der längste Weg übrigens, ja? Kopf zum Herz. Wir machen uns die Mühe, stellen schmerzhafte Fragen. Warum der Ärger? Warum die Angst? Warum der Hass? Warum die Trauer? Warum die Ohnmacht? Das sind wichtige Fragen bei uns. Übrigens, auch die Frage nach positiven Gefühlen ist wichtig. Warum freuen wir uns an etwas? Und auch warum, wenn es um gute Taten geht? Und ich frage, warum malen wir nicht einfach ganz schnell gute Taten vom Inneren und eine Menge guter Worte, guter Taten, schöne Worte, Worte von Engelszungen gesprochen? Warum nicht Großzügigkeit, große Spende? Weil orthodoxer Glaube, das heißt richtiger Glaube, ohne Liebe nichts wert ist. Paulus sagt, wenn du alles hingibst und keine Liebe hast, dann nützt es gar nichts. Ich möchte das nochmal erklären, jetzt haben wir eine Denkpause verdient. Ein Gleichnis von dem großen englischen Prediger Charles Haddon Spurgeon. Ein Gärtner erntete einmal in seinem Garten und er war neben dem Königsschloss, neben dem Garten des Königs, eine riesengroße, wunderschöne Karotte. Und er geht zum König und sagt, mein König, ich habe noch nie so eine Frucht geerntet. Und aus Liebe und aus Achtung zu Ihnen, sie gehört Ihnen. Reicht sie dem König, dreht sich um und geht raus. Der König sagt, warte ein bisschen. Dieser Gärtner, der liebt mich wirklich. Und er lässt ihn zurückrufen und sagt, ich habe einen Garten, der ist nicht bebaut. Du kannst ihn haben. Und ein Edelmann steht daneben und sagt, warte ein bisschen. Wenn dieser Gärtner für eine Karotte sowas bekommt, und am nächsten Tag, als der König spazieren geht, steht dieser Edelmann mit einem schönen Pferd vor dem König und sagt, mein König, das ist das schönste Pferd, das ich in meinem Stall gezüchtet habe. Aus Liebe und aus Achtung, es sei dein. Der König überlegt einen Augenblick, stopp. Und dann sagt der Edelmann, der Gärtner, der hat diese Frucht, die ich gestern bekommen habe, er hat sie mir geschenkt. Dieses Pferd schenkst du eigentlich dir. Behalte es. Gute Taten sind in Gottes Augen ganz, ganz unterschiedlich. Deshalb brauchen wir den Blick unter die Oberfläche, deshalb die Frage nach den Motiven des Herzens. Ich habe nur ein paar Beispiele, ja? Warum Ärger? Zu wenig Wertschätzung. Und dann fragen wir, wie hilft mir das Evangelium in dieser Situation? Du bist geliebt. Du bist angenommen. Er, dieser Gott, du bist ihm wichtig. Er schätzt dich. Er freut sich über dich. Warum Angst? Zu wenig Wärme und Geborgenheit und Sicherheit. Natürlich in dieser Welt. Fast permanent. Wie hilft denn das Evangelium? Das kann man dann durchbuchstabieren. In Christus haben wir eine enorme Ressource. In Christus wird die Sehnsucht unseres Herzens gestillt und daraus folgt Kraft, daraus folgt eine Reaktion entsprechend dem Wesen Jesu. Zu kompliziert? Dann mach einfach weiter, ohne Stopp, renn einfach weiter und in 10 Jahren bist du genau dort, wo du jetzt bist. Das ist so. Wir haben aber die Möglichkeit und es gilt, Jesus ähnlicher zu werden. Ja, es ist mühsam. Ja, es gibt Gegenwind, aber genau das ist Jüngerschaft im Alltag. Das ist das Geheimnis der Nachfolge Jesu, dass sich unser Herz immer wieder auf Jesus ausrichtet. Und da reichen Vorsätze nicht. Aber wir wollen auch keine Pseudo-Veränderung. Wir wollen auch kein Heuchelchristentum, wo das nach außen schön ist und das Herz ist marod und krank und egoistisch. Wir wollen ihn vor Augen haben. Jüngerschaft. Wie wir werden, wozu wir gemacht sind. Und dann wird Frucht langsam wachsen. Die Frucht des Geistes Gottes aus der Verbindung mit uns. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme. Galater 5, Vers 22. Der Heilige Geist, das ist Gottes Potenzial, Gottes Instrument in unserem Leben. Und entweder diese Frucht wächst oder es findet keine Veränderung in unserem, auf tiefer Herzensebene in unserem Leben statt. Und seht, Jesus ist mit im Boot. Und wir sind Teil einer Gemeinde, Teil einer Lokalgemeinde. Und ich frage, welche Gemeinde kennt ihr, wo sich ein Leitungskreis in Meetings hinsetzt und sagt, wie verwirklichen wir in unserer Gemeinde Jüngerschaft? Es gibt nicht zu viele Gemeinden. Oder wo ein Leitungskreis darüber nachdenkt, wie bauen wir ein Erlebtseminar auf, damit Jüngerschaft gelebt wird. Wir sind so reich. Und so bin ich bei meinem dritten Punkt. Wie werden wir, wozu wir gemacht sind? Was ist der Beitrag der Erlebtgemeinde? Stell dir vor, wir hätten heute Kinder gesegnet, 3 Kinder, aber sie haben keine Eltern. Wow. Wir hätten sie nicht gesegnet. Wir hätten erst die Eltern gesucht, oder? Wir hätten gesagt, diese Kinder brauchen Eltern. Gemeinde ist ein Ort, wo Babys geboren werden, und zwar Jugendliche. Sie lassen sich taufen. Heute startet der Taufkurs. Ist er gestartet. Erwachsene finden zu Jesus und dann sind es Babys im Glauben und haben sie geistliche Eltern. Nun, wir sind eine reiche Gemeinde. Wir haben geistliche Väter und Mütter. Alle? Nein. Es gibt den Schrei, auch der jungen Leute, segne mich Vater, so wie Esau seinen Vater angefleht hat. Vater, hast du nicht deinen Segen für mich? Der Schrei ist in unserer Welt bei jungen Menschen. Ich möchte, dass das ein Anfang ist, dass geistliche Elternschaft ganz neu von uns gesehen und dann auch eingeübt wird. Denn wir haben Menschen, die noch keine geistlichen Väter oder Mütter haben. Ich glaube, dass jeder Christ in seinem Leben einen Paulus braucht. Also einen geistlichen Vater oder eine Mutter. Nicht so einen Riesen wie Paulus. Wisst ihr, man muss kein Guru sein, um ein geistlicher Vater in dieser Gemeinde zu sein. Muss man nicht. Reife wie der andere. Das klassische Verhältnis ist ja Paulus-Timotheus. Jeder braucht einen Paulus. Jeder braucht einen Barnabas oder eine Priscilla, eine Freundin oder einen Freund. Auf Augenhöhe. Und jeder braucht einen Timotheus, in den er investiert. Das schwebt mir vor und das verstehe ich unter Beziehungen, die wirklich gelebt werden. Wenn du einen Timotheus bist, such dir einen Paulus. Wenn du reif im Glauben bist, eine geistliche Mutter, such dir eine Tochter, in die du wirklich investierst. Wir kommen zu unserer letzten Folie. Das ist auch gleichzeitig die erste Folie, mit der wir gestartet sind. Ein Jünger ist jemand, der sich entschieden hat, Jesus ähnlicher zu werden, indem er einübt, kontinuierlich in seiner Nähe zu bleiben, ihm gehorsam zu sein, verbindlich in Beziehungen zu anderen Jüngern zu leben, aktiv anderen zu helfen, Jünger zu werden. Das Geld, das ist jetzt für den heutigen Tag, neben dieser Thematik, werden wir Jesus, das erst in Beziehungen überhaupt gelingen wird. Du brauchst Menschen. Wir brauchen ein Beziehungsnetz und das Beziehungsnetz ist dann so schön. Natürlich machen wir Fehler. Wir sind ja noch nicht am Ziel. Es werden Fehler passieren, auch in Beziehungen. Aber das ist unsere ganz, ganz große Möglichkeit. Pulsierendes Leben in Beziehungen. Und ich schließe mit der Frage, werden wir Jesus? Heißt das, dass im Himmel Millionen von Jesus sein werden? Das wäre schon langweilig, oder? Auch wenn es noch so schön ist. Antwort, nein, das wird es nicht sein. Warum nicht? Weil Gott jeden von uns einzigartig gedacht hat. Deshalb haben wir jeder eine eigene Genetik. Ist ja einmalig. Das heißt, so wie Gott dich geschaffen hat, dass das zur vollen Blüte kommt. Als Gerson, als Hannah, als Jeremia. So wie du von Gott geschaffen wurdest. Natürlich gab es Verformungen durch Eltern, die alle Fehler machen. Und dann haben wir selbst noch so viel dazu verbockt. Deshalb sind wir ja so weit davon entfernt. Aber das ist das Ziel. Stell es dir für dich einmal vor. Versuch es zu sehen. Versuch es zu greifen. Werden wie Jesus. Dafür steht das Kreuz. Dafür hat er alles gegeben. Lohnt es sich, diesen Weg zu gehen? Amen.